mir ein Blümlein blaue, von himmelblauem Schein.
Ibrahim, hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Schön, dass du heute bei uns bist, bei Offene Ohren Podcast. Wir sprechen heute mit Ibrahim Bajo. Der hat ein Ensemble gegründet, 2009, in Syrien noch. Ein Orchester mit 40 Mitgliedern mit dem Namen Siriap. Und Ibrahim ist selbst Kanunspieler, ein Instrument, auf das wir noch ein bisschen eingehen werden heute. Und wegen des Krieges sind die MusikerInnen, haben sich in der ganzen Welt verstreut, so schreibst du es auf deiner Website. Und in Deutschland hat sich die Gruppe Siriap jetzt neu formiert, schon vor ein paar Jahren. Da hören wir gleich bestimmt noch mehr. Du beschreibst es auf der Website so, was ihr macht. Die ungewöhnliche Instrumentierung verbindet klassische Kammermusik mit arabischem Tarab. Die Musiker interpretieren orientalische Folklore und Lieder des Nahen Ostens mit Einflüssen aus der symphonischen Musik. Wir sind also sehr gespannt, was wir heute von dir hören, und wir werden über ein Album sprechen, wo du beteiligt warst, maßgeblich. Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo Ibrahim.
Danke Luise, und ich freue mich wirklich, dass ich auch dabei bin.
Erzähl doch erstmal was zu dir. Wie lange spielst du schon Kanun? Was genau ist das Kanun? Für alle, die vielleicht nicht gleich eine Vorstellung davon haben. Und ja, und wie hast du das gelernt?
Kanun ist auch ein orientalisches Instrument. Es wurde auch in verschiedenen Sprachen auch anders genannt. Zum Beispiel es verwandt auch mit vielen anderen Instrumenten wie Santur, zum Beispiel von der gleichen Familie, oder Chikau, das ist Richtung Asien, oder wie hier in Europa zum Beispiel Hackbrett oder Tischzither oder sowas. Aber was ist besonders in Kanun ist, das ist mit Viertelton und diese Klappen, die man das Instrument verstellen kann, höher oder tiefer, je nachdem was vom Moll oder Dur, von verschiedenen Tonart oder Makam, wie man bei uns die Tonskala nennt. Ich komme eigentlich aus einer musikalischen Familie, die Musik immer bei uns zu Hause gab, verschiedene Instrumente. Und ja, natürlich, wenn man in dieser Stimmung oder in dieser Atmosphäre aufgewachsen ist, dann ist natürlich, zack, soweit, und um ein Instrument in der Hand zu nehmen und einfach zu was darauf zu spielen. Und so genau war bei mir und bei meiner Geschwister auch. Aber mein Vater wollte unbedingt damals, dass wir, oder mein Bruder und ich und meine Schwester, nicht via Oud spielen, sondern ein anderes Instrument, weil Oud ist eine sehr populär bei uns ist. Und Kanun ist auch ein orientalisches Instrument, aber es ist auch ganz besonders. Deswegen hat immer aufmerksam gemacht, dass wir Kanun oder was anders. Und dann, ja, haben wir ganz, ganz mit kleinen Kindern haben wir angefangen, dieses Instrument zu spielen. Waren wir auch bei anderen Musiker, auch Kanunspieler oder Workshops oder so in Aleppo und in Damaskus damals. Ganz klein, und ja, habe ich mir gedacht, oh, das ist wirklich, das ist mein Instrument für die Zukunft.
Kannst du noch mal erzählen, wie du das Orchester gegründet hast damals, CDA? Hast du das gegründet oder hat sich das natürlich ergeben? Und woher kommt der Name?
Eigentlich, ich kann mir gut erinnern, in meinem dritten Semester, in meinem Studiengang in der Hochschule in Homs, in einem Tag, wo wir eine Künstler, eine Geschichte lernen mussten damals, und da gab auch dieser Künstler Suryab in unserem Unterricht. Und dann, ich war wirklich sehr fasziniert von seiner Persönlichkeit, nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch, was er wirklich damals vor die Gesellschaft auch gemacht hat, war ich sehr erstaunlich. Und dann kam ich auf die Idee, aber nicht so, wie ich gedacht habe, nur als ich so, wie kann ich auch wie Suryab einfach sein? Und dann hat die Idee so weiterentwickelt, war ich oft, damals, das war Internet nicht so üblich oder so oft, da war ich spät der Nacht und so vom Googlen und in einem Café Internet und sowas, nur einfach lesen von diesem Künstler. Und dann, wenn man sowas damit anfängt, man hört nicht mehr auf. Von viele Faszination und wirklich von seiner Persönlichkeit und seinem Leben vor allem.
Was hat Suryab gemacht? Was ist das für ein Künstler?
Suryab ist eigentlich ein Künstlername. Er heißt Abul Hassan Ali ibn Nafi'. Er ist ein Iraker. Er ist auch geflüchtet vom Irak bis Nordafrika und hat das Leben oder Schicksal hat ihn in Andalusien gelandet.
Also in Spanien?
In Spanien, genau. Und er war Oudspieler. Und weil er so dunkelhäutig war, hat die Leute immer genannt nach einem Vogel, heißt Amsel oder so. Amsel, richtig, glaube ich. Genau, mit dieser gelben Schnabel, glaube ich, oder so. Nach diesem Künstler und heißt Suryab. Suryab, ein Vogel auf Arabisch. Und Suryab ist bei uns, man sagt immer, wenn man unglaubliche schöne Stimme und eine spitze Oud spielt, das ist, ja, das war auch sehr, sehr hervorragender Musiker in der Abbasid-Zeit, damals im 12. Jahrhundert in Bagdad. Er hat immer vor Sultan Harun al-Rashid immer hat in seinem Hof gespielt und viel komponiert und viele auch Geschichte erzählt. Er war auch als Erzähler. Und unabhängig von Musik und künstlicher Seite war er auch, er hat viel mitgebracht, als er später in Andalusien gelebt hat. Er hat auch die Parfüm mitgebracht, hat auch diese Klamotten von Winterklamotten oder die Zahnpaste zum Beispiel oder wie man am Tisch sitzt und mit Besteck und so. Das war alles seine Erfindung eigentlich. Also man merkt, wie er sehr, sehr sich engagiert für seine Gesellschaft damals in Andalusien. Und alles von dieser Kunst von Bagdad damals, der sehr, sehr populär und sehr berühmt war, hat alles mitgebracht nach Andalusien mit Muwashah oder diese musikalische arabische Form. Und die allerschönste und wichtigste Sache, dass er die fünfte Seiten vom Daoud hinzugefügt hat. Genau. Und das bedeutet, es gibt mehr Möglichkeiten als Oud-Spieler, um was zu improvisieren oder einen Makam extra dazu zu spielen. Ja.
Und der Name Suryab, was hat der jetzt mit dem Orchester zu tun, das du gegründet hast? Also wie spiegelt sich das musikalisch in dem wieder, was ihr macht?
Naja, das ist, wie er auch geflüchtet ist, und wie er mit seinem Muwashah damals und diese musikalische Form und alles auch mitgenommen hatte auch vor dieser Gesellschaft, kam ich auf die Idee, dass auch so ein Ensemble, aber das habe ich auch nicht gedacht, dass ich wirklich mein Schicksal später, 3 Jahre später, als auch der Krieg bei uns anfing, dass ich auch wie ein Suryab auch woanders flüchten musste. Wirklich, das war ganz, sagt man, unschuldig. Oder vorher, das hatte ich nur mit seiner Musik und Persönlichkeit und dann fasziniert oder so will ich das auch so weiter. Aber in unserem Land eigentlich, vor unserer Gesellschaft, und aber habe ich das nicht gedacht, dass ich später nochmal woanders mit diesem Namen nochmal weiter arbeiten kann, ja.
Und du hattest, also 2009 war das, als du da Siriap gegoogelt hast und so fasziniert von ihm warst und dann ein Orchester gegründet hast?
Genau, das war ein kleines Ensemble eigentlich, weil genau in dem dritten Semester habe ich angefangen auch zu unterrichten damals und dann habe ich das nur vom Kollegen oder Schüler oder so, habe ich auch so ein kleines Ensemble damals angefangen. Und haben wir nur so eine traditionelle Lieder oder ein Moschach, die sehr populär, und dann waren wir, erstaunlicherweise waren wir sehr unterwegs damals, so eine junge Künstler auch, waren wir sehr aktiv und wir haben, das war unser, wirklich unser Herz, das Projekt, aber ich habe, das war wirklich so, die Zeit hat sich so krass entwickelt. Und dann waren wir auf einmal alle wollen mit dabei und ein Mitglied auch zu sein in diesem Ensemble. Bis 2011 und bis 2014 waren wir 40 mit einer Chor. Und habe ich das damals mitgespielt, aber später habe ich das nur einfach nur dirigiert nur und das Ensemble geleitet. Du weißt, mit 40 Musiker aus der Bühne, auf der Bühne und mit einer Chor, da braucht jede Menge viel Zeit und viel Arbeit. Aber es ging auch, weil wirklich wir haben das so geteilt untereinander und dann, das war wirklich so schöne Zeit. Aber leider, das war auf einmal sehr gefährlich für uns, 2011. Wir durften und wir konnten auch nicht mehr Musik spielen. Ist einfach die Musikszene einfach kaputt gegangen auf einmal und sehr schnell. Und sehr gefährlich, das war immer meine Verantwortung. Wo proben wir? Und du weißt, 40 Leute in einem Ort, das ist sehr gefährlich, wenn das passieren wäre. Das war immer in meinem Kopf. 2013 genau, man hat nur wirklich, ich erinnere mich sehr, unsere Zeit war nur im Keller. Ich ging nach zu meinem Institut, wo ich unterrichte, wo ich proben und so. Und dann, okay. Und dann bombt hier, vielleicht 10 Meter neben uns. Und so war die ganze Zeit eigentlich so. Und einfach Strom sowieso, keine Infrastruktur, Wasser oder so, das war gar nichts. Und dann wirklich nur in eine Kerze oder was, man kann auch ein LED, kann man auch was darauf auch notieren oder einen Tagesplan für jeden Tag auch machen, Noten schicken oder sowas. Das war wirklich so harte Arbeit und sehr krasse Zeit, weil das war Krieg und keiner hat von den Mitbeteiligten damals, keiner hat das verstanden, dass hier ein Ensemble oder das war, ist das voll egal. Und für die jungen Männer, das war auch sehr gefährlich, weil wir waren sehr verfolgt. Jeder will uns in die Hand einen Kalaschnikow, sag mal, nehmen und statt ein Instrument. Das war auch ein Instrument auf dem Rücken unterwegs, auf dem Weg nach Hause oder zum Institut. Das war ein krasse Illusion, dass wie man, du siehst alle Leute, also nicht, ich sag nicht alle, aber viele Soldaten auf dem mit Panzer und Militär-LKW und sowas, und auf einmal siehst du jemand mit dem Geige oder Instrument oder sowas auf dem Rücken. Das haben wir wirklich 2, 3, 4 Jahre durchgehalten und dann habe ich gesagt, nee. Komm, das ist nicht mehr für mich vor allem und für meine Verantwortung. Und dann habe ich mich entschieden zu fliehen und zu flüchten. Und natürlich 40 Musiker sind auf der ganzen Welt jetzt verstreut und konnten wir niemals, sind manche in der Türkei, wir sind manche bis Kanada wirklich, aber sie immer, sie hören unsere Musik, sie verfolgen unsere Social Media und so. Und dann, als ich hier kam, das war eine harte Zeit eigentlich mit Deutsch lernen und hier zu integrieren mit neuer Gesellschaft und so. Um mich zu finden, nochmal, das war auch auf einmal eine krasse Entwicklung oder eine Verwandlung sozusagen. Aber es ging, Gott sei Dank, viele Leute haben mich unterstützt und habe ich wieder mich so weiter gesucht und was mache ich hier? Natürlich, das ist mein Baby, mein Herz, will ich das auf jeden Fall nochmal weitermachen. Und auf einmal kam ich wieder auf Syria-Geschichte, wie er auch so sehr erfolgreich war in Bagdad und in Irak, wo auch Syriab damals in Nordsyrien, in Aleppo, in Idlib bis Latakia waren wir immer unterwegs eigentlich und auf Tourneen, aber in unserem Land. Ja, und dann habe ich mich entschieden, nochmal von hier nochmal anzufangen. Und dann Schritt für Schritt kam ich auf wieder neue Kollegen und nochmal zu starten 2015.
2015 hast du gestartet und ihr seid jetzt wie viele MusikerInnen?
Wir sind 7 Musiker mit unterschiedlichen Instrumenten, genau, 7 Musiker.
Und ihr habt vergangenes Jahr, 2021, habt ihr ein Album aufgenommen, das heißt Habibi. Ihr habt es aber aufgenommen mit einer Big Band zusammen, also ein Kooperationsprojekt, richtig?
Wir hatten ein Konzert nur als Band eigentlich in Erfurt und dann nach dem Konzert kamen 2 Musiker von der Big Band und ja, von der Musikart eigentlich, von Viertelton und von unser Rhythmus auch und verschiedene Möglichkeiten von der arabischen auch Musik. Sie waren sehr begeistert und sie haben gesagt, wir wollen was zusammen machen. Und sie kooperieren eigentlich immer was mit anderem Ensemble. Und das eigentlich, sie haben auch ein bisschen gegoogelt, eigentlich seit wir hier nochmal seit 2015, wir kooperieren immer eigentlich. Jedes Jahr haben wir 1 oder 2 Kooperationen mit anderem Orchester oder Ensemble oder Trio oder Big Band oder so. Das ist auch unser, wie sagt man das, unsere Hoffnung, nochmal immer mit jemand anderem auch zu kooperieren, obwohl das ein bisschen schwierig Anfang der Corona damals. Genau, und dann kamen wir auf die Idee im Rahmen von Ashava Festival. Wir hatten ein Konzert in Erfurt und dann haben wir eine Kooperation nochmal mit Nerli Big Band. Das war am 11. September in Erfurt. Und das war wirklich eine außergewöhnliche Besetzung, weil Big Band mit arabischen Klassiker oder Instrumente, das habe ich das wirklich vielleicht nie gesehen. Und diese Lieder oder das Stück, das war sehr, sehr faszinierend eigentlich, weil ich habe nie gedacht, zum Beispiel ein Sama'i, das ist eine musikalische Form mit 10/8, das auch von der Big Band, habe ich das wirklich nie gesehen. Und dann habe ich gedacht, oh komm, das ist diese Gelegenheit, wir müssen das nochmal richtig nutzen. Und habe ich das von der mediterranischen Länder, von der Mittelmeerländer, habe ich das immer, was in jedem Land, was sehr populär ist, ein Stück vom traditionell oder Volks oder wie auch immer. Und dann haben wir ein Programm gestaltet und die Zeit war wirklich sehr schön und sehr intensiv.
Und wie habt ihr das Repertoire ausgewählt und wer hat das gemacht?
Das Programm habe ich das ausgewählt und dann habe ich das, wollte ich damals, das ist die verschiedene musikalische Form in der arabischen Musik auf einmal in einem Programm. Mit verschiedenen Rhythmen, mit verschiedenen Musikarten, mit verschiedenen Makam, in einem Programm mit Big Band. Und dann, diese Gelegenheit war so toll, weil die Arrangement war auch sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr erfolgreich von Friederike Kaiser und von Robert. Robert Frenzel, genau. Also er ist auch die Arrangeur von der Big Band. Wir haben das, die Stücke ist 8. Wir haben 4 von uns und 4 auch von Robert. Und da haben wir immer hin und her, haben wir immer die Ideen ausgetauscht. Aber man fängt zum Beispiel mit dem Samar, das ist ein super außergewöhnlich, das ist ein jüdisches Stück aus dem jüdische Gesellschaft damals in Irak und in Syrien, Samar Ilami. Also das ist nur ein musikalisch ohne Text oder so. Und dann sind wir gereist, haben wir gereist vom Libanon bis Palästina, Ägypten, Nordafrika bis auch wieder zurück Italien und bis Griechenland.
Ibrahim, ich würde sagen, ich habe jetzt richtig Lust, einfach mal was zu hören. Und weil du jetzt schon über den Samai gesprochen hast, würde ich sagen, wir hören jetzt einfach mal ein paar Sekunden aus dem Samai. Das war's. Sehr schön. Mich interessiert dabei auch, ob in der Zusammenarbeit mit der Big Band, man hat ja auch gerade am Ende von dem Samai gehört, dass so dieser jazzy Big Band-Style, wie ihr das sozusagen verbindet, ne, mit der traditionellen Samai-Form. Wie war es in der Zusammenarbeit? War das alles nur easy und einfach, mit MusikerInnen zusammenzuarbeiten, die sich jetzt vielleicht nicht so ganz tief auskennen in verschiedener arabischer Musiktheorie und Makam-basierter Musik? War das ganz einfach oder gab es da auch teilweise Probleme, weil man die musikalischen Codes vielleicht gegenseitig nicht immer verstanden worden?
Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich immer, wenn wir mit jemand auch kooperieren, dann beobachte ich sehr und schaue ich, inwieweit ist die Begeisterung und bei den Musikern. Habe ich das so gemerkt, das ist der Unterschied zum Beispiel. Wir hatten damals auch eine Kooperation auch mit dem Trio Diroas, das ist ein Streichtrio, oder mit Ensemble Reflektor. Man merkt, das ist wie die Begeisterung, um was Neues zu lernen. Weil das ist nicht nur einfach eine Kooperation, okay, ein Ensemble mit anderen Ensemble zu spielen und so. Nee, ich will was davon auch was lernen. Und vor allem, das ist eine arabische Musik mit Viertelton. Und sie sind, ich habe auch vorher viel gegoogelt und dann habe ich auch vor unserer Kooperation, habe ich 2 Konzerte vor die Nearly Big Band, habe ich das auch gehört. Und sie sind einfach nur Jazzer, krasse Jazzer auf der Bühne. Aber habe ich gesagt, ach mein Gott, wie können hier die Viertelton und Samai und das ist, ach. Da. Und da hatte ich ein bisschen Schiss eigentlich gehabt. Aber sie waren sehr neugierig, das vor allem, das für mich sehr wichtig war. Sie haben ständig gefragt. Wie spielt man hier? Und dann immer in die Pause kamen zu mir. Das ist richtig so hier zum Beispiel bei Posaune oder beim Horn oder ein Saxophon. Sie haben mich gefragt und sie hat mich wirklich Freude gemacht, weil sie hatten nicht nur einfach Noten und okay, ich spiele und dann wie ein Dienst und dann gehe ich nach Hause. Nee, sie haben wirklich, wir haben auch unabhängig von Probenphase und so, haben wir auch zusammen gegessen. Viel was auch erzählen von Jazz, von Klassik, von Arabisch, von ja, die verschiedenen musikalischen Formen. Und war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und wir hoffen immer, dass wirklich, wir hatten nicht gedacht, dass die Lockdown nochmal kam und so. Wir haben gedacht, wir spielen nochmal und nochmal das Programm. Und wir sind immer noch drin eigentlich.
Wie sind die MusikerInnen von der Big Band umgegangen mit Vierteltönen?
Eigentlich, ich spiele immer vor und das mache ich so einen kleinen Workshop eigentlich in dem Stück, wo Viertelton auch dabei ist, dann höre ich das auf mit die Probe und dann sage ich, komm, wir spielen diesen Satz zum Beispiel, die auch mit Viertelton ist, dann spielen wir nochmal eins und so, aber man muss vorher ganz ehrlich ein bisschen Ahnung haben und ein bisschen auch gut erklären, wie man muss auf jeden Fall hat eine absolute Ruhe und damit man die richtige Viertelton treffen kann. Haben wir das ausprobiert, einmal, zweimal, dreimal und dann, sie sind großartige Musiker, das klappt auf jeden Fall am Ende.
Ich würde jetzt, glaube ich, gern noch mehr hören. Wir hören jetzt noch mal rein in das zweite Lied auf eurem Album. Wir können uns das Lied leider nicht ganz anhören, hätte ich jetzt gerne getan, aber wir werden es unten in die Beschreibung dieses Podcasts reinschreiben, wo sich unsere ZuhörerInnen das nochmal ganz anhören können. Das geht nämlich fast 10 Minuten, dieser Track, das zweite Lied auf eurem Album. Und ich würde gerne nochmal fragen zu deinem aktuellen Standpunkt. Ich glaube, wir haben da Standort, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Du wohnst in Thüringen, richtig?
Ich wohne in Meiningen, in Thüringen, in Südthüringen.
Habt ihr euer Stammpublikum sozusagen von CDAP in Meiningen oder in Thüringen oder seid ihr international unterwegs?
So, wir sind eigentlich international unterwegs, aber wir spielen, weil wir proben immer eigentlich, manchmal, wir proben viel da. Wir arbeiten im Theater, deswegen wir haben immer die Chance oder die Möglichkeit zu proben, kostenlos. deswegen, wir haben unser Stammpublikum eigentlich hier. Wir immer die generelle Probe spielen wir hier und dann gehen wir unterwegs, wo wir Konzert haben.
Hast du irgendwelche bestimmten Wünsche für die Zukunft, was CDAP betrifft? Wo siehst du CDAP in 10 Jahren?
Das Covid ist schnell und vorbei ist, weil seit Anfang der Corona wir haben, das war ein Nachteil oder Vorteil sozusagen. Seit Anfang Corona wir konnten nicht zusammenspielen, deswegen wir haben diese kleine Besetzung. Wir spielen jetzt zu dritt als Trio oder wir haben ein Programm zu Duo. Zum Beispiel mit Barock, Fusion oder Tarab oder so. Aber wir vermissen immer zu siebt zu spielen. Und diese Gelegenheit jetzt kommt zum zweiten Mal eigentlich. Jetzt nochmal in Erfurt, im Theater Erfurt, spielen wir nochmal am 14.5., 14. Mai im Theater Erfurt. Und ja, hoffentlich geht es jetzt mit Covid jetzt sofort und schnell vorbei, damit wir nochmal zusammen wieder spielen und neues Publikum kennenlernen.
Dann wünsche ich ja, uns allen viel, viel hoffe ich, dass es wirklich bald wieder alles sozusagen in seine normaleren Auftrittsformen kommt. Und wünsche euch für CDUP viel, viel, viel Erfolg in der Zukunft.
Dankeschön, danke Luise und bis bald, hoffentlich.
Bis bald. Das war's für heute für Offene Ohren, unserem Podcast zum Musik. Und bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören.